Wem zu viel Predigt über Finanzen gerade ist, der soll froh sein, dass Jesus nicht da ist. Jede dritte Predigt ging bei ihm um Finanzen. Krass, oder? 30% der Reden von Jesus haben irgendwas mit Kohle und Finanzen zu tun. Also, wenn es dir zu viel ist, jetzt unsere Kampagne, entspann dich. Wenn Jesus da wäre, jede dritte Predigt im Jahr wäre irgendwas mit Finanzen dran. Okay, wir sind ja gerade in dieser Reihe, ein Leben voller Segen, und wir wollen heute mal anschauen, was mich so abhalten kann, in dieses Segensleben reinzugehen. Und habe ich eine Bibelstelle dabei, da lesen wir, dass Paulus da an Timotheus schreibt, ihr könnt mal hinten mitlesen. Schärfe Ronaldo, Bill Gates und Messi ein, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf so etwas Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maße und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Geldanlage. Und sie werden das wahre Leben gewinnen. Wenn ich diesen Vers lese, und dann schalte ich innerlich eigentlich gleich ab, wenn ich den Anfang lese. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein. Und irgendwie, da gehöre ich nicht dazu. Das sind die anderen, das ist der Nachbar, der ist jetzt schon das zweite Cabriolet, das ich gekauft habe, innerhalb von 3 Jahren. Das ist der, der da hier in Karlsruhe sich die große Villa leisten kann. Das sind die, die richtig fett verdienen, aber wir sind es nicht. Ich ganz bestimmt mit meinem schmalen Lehrergehalt, ach je, ja, Runde Mitleid bitte, ja, danke. Jetzt eine Runde, echte Gefühle. Okay, ja, so seid ihr, ich kenne euch. Okay, also wir lesen das immer so, als ob das immer irgendwie für die anderen stimmt. Aber was wir vergessen ist, selbst wenn wir hier zu den Hartz-IV-Empfängern gehören, zählen wir weltweit zu den 15% reichsten Menschen auf dieser Welt. Und wer hier einen Job hat und Geld verdient, der hat es besser wie mindestens 90% von den restlichen Erdenbewohnern. Also eigentlich, wenn wir diese Stelle nicht für uns nehmen, dann weiß ich nicht, für wen Timotheus das aufgeschrieben hat. Die trifft genau das, wo wir gerade unterwegs sind. Und es ist eine sehr biografische Predigt heute. Das heißt, ich werde ganz viele Beispiele aus meinem eigenen Erleben, aus meiner eigenen Family, aus meiner eigenen Vergangenheit nehmen. Und ich weiß nicht, wer mich kennt, wird es wahrscheinlich eigentlich wenig vermuten. Ich komme aus sehr privilegiertem Haus. Mein Opa hat eine große Firma gehabt und wir haben in so einer dreistöckigen, in den Berg gebauten Villa auf 3 Etagen mit 18 Zimmern, ein Pool, der gerade so hier reingepasst hätte, mit einer Sauna hinten drin. Und alle 2-3 Jahre gab es einen neuen Benz, neuestes Modell natürlich, vor die Tür. Wir hatten 5 Garagen, wo die Autos auch alle Platz hatten. Also das wäre eigentlich genau unser Vers gewesen. Der hätte genau irgendwie zu meinem Opa zumindest gepasst. Und mein Vater hat auch so ein kleines Spielzeug gehabt. Ich zeige es euch mal kurz. Und dieses Spielzeug, wenn wir damit in die Stadt gefahren sind, der kleine Alex, Hand raus, Ellenbogen in Position, Sonnenbrille auf. Dann sind wir da in die Stadt getuckert damit. Und wenn wir wieder einsteigen wollten, nachdem wir Shopping waren, mussten wir uns erstmal durch die Menschenmenge so durch. Die standen dann drumherum um das Auto und haben gestaunt und boah, Wahnsinn, was für ein Ding. Ich habe heute mal nachgeguckt, was der heute wert gewesen wäre. Sag mal kurz deinem Nachbarn deine Schätzung. 10 Sekunden Zeit. So, mal die Hand hoch. Wer ist bei 100.000? 2, 3, 4. 500.000, 700.000, ihr legt schwach. Also du musst 1 Million hinblättern heute, um so einen, da hinten weiß einer, ja, um so einen heute in gutem Zustand zu bekommen. Und das sagt Gott, auf sowas sollen wir nicht unsere Zuversicht setzen. Heiko hat uns schon in der ersten Predigt gezeigt, was passiert, wenn wir unsere Zuversicht in unsere finanziellen Möglichkeiten setzen. Er hat sich hier mit verschiedenen Ketten angekettet und angeseilt und sein Bewegungsradius wurde immer kleiner. Die Sorgen und das Selbstwertgefühl und alles, wo man sich so was drauf einbilden kann, macht das Leben immer enger und immer schwieriger. Und mein Opa hat auch gedacht, er kann mit seinem Reichtum irgendwie noch was bewegen und absichern. In der Bankenkrise in den 80er Jahren ging dann das Geschäft den Bach runter. Er hat zwar noch einiges da natürlich auf der Seite gehabt. Und dann hat er angefangen hier, Helmut hat uns das sehr schön letzte Woche gezeigt, Geld anzulegen. Wir haben das gar nicht gemerkt, aber bei ihm hat schon ein bisschen Demenz angesetzt damals und er hat angefangen, dieses Geld zu verspielen. Und so waren 100.000, 200.000 und so weiter. Das ganze Geld hat er verspielt an der Börse und ja, hinterher war noch das Haus übrig, das konnte man dann noch verkaufen und ein neues, kleineres. Aber das war dramatisch für uns als Family, könnt ihr euch vorstellen. Plötzlich war nichts mehr mit großem Auto und war nichts mehr mit all den Möglichkeiten, die vorher da waren. Nur weil mein Opa gedacht hat, ach, er kann da noch mehr draus machen. Und das ist es, wenn du viel hast, ist auch gleichzeitig der Gierfaktor unheimlich hoch. Es gibt wenige Menschen, die, wenn sie mehr bekommen, nicht gleichzeitig auch die Gier nach noch mehr irgendwie damit wächst. Ja, wir sehen das ja als bei Ronaldo oder Messi oder all diesen Großen, wo man denkt, Mensch, was wollen die denn noch mehr? Die haben doch schon so viel, zu viel. Aber es ist trotzdem, ja, und im Kleinen bei uns können wir das auch sehen. Und ich weiß nicht, diese Message heute, die fordert dich vielleicht heraus, die kratzt dich an, die ist innerlich, würde ich das ein oder andere vielleicht pieksen, aber so soll es sein. Hat jemand Lust, Geld gut anzulegen? Ja? Dann würde ich sagen, du schenk mir doch mal 100 Euro. Du legst es gut an. Ist jemand da, der mir 100 Euro schenkt? Ja, da ist einer. Wunderbar. Ah, der Michi. Sehr schön. Hey, danke dir. Bist ein echter Kumpel. Seht ihr? Er hat es richtig gemacht. Er hat hier einen schönen Hunderter in mich investiert. Was Besseres könnt ihr nicht machen. Was ihr natürlich nicht wisst. Aber wahrscheinlich gehen jetzt so die Gedanken los. Ja, der ist noch nicht verheiratet. Der hat noch 100 Euro. Ich bin verheiratet, ich habe schon lange keinen Hunderter mehr gesehen. Oder er hat noch keine Kinder. Der hat noch keine Kinder. Da ist das Geld noch da und so weiter. Alles klar. Ich habe ihm die 100 vorher gegeben. Ich habe gesagt, Michi, pass auf, wenn ich nachher die 100 brauche, gibst du mir wieder zurück. Ja? Aber das ist genau das, wie Gott unser Geld sieht. Eigentlich hat er uns geschenkt und wir geben aus Dankbarkeit zurück. Eigentlich ist das, was du auf deinem Konto jeden Monat siehst, ein Geschenk Gottes an dich, wo du natürlich was dafür gemacht hast. Aber wenn Gott nicht seinen Segen dazugeben würde, wäre auf deinem Bankkonto Ebbe jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag. Und auch die mit Gott nichts am Hut haben, leben unter diesem Segen Gottes. Die Bibel sagt, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Alles das, was wir so bekommen, ist eigentlich von ihm uns zugesteckt, aufs Konto irgendwie überwiesen. So ist die geistliche Sichtweise von dem, was jeden Monat bei uns auf dem Konto landet. Und eigentlich will Gott nur, dass von diesen 100 Euro 10 Euro an ihn zurückgehen. Es ist ein göttliches Prinzip, das sich durch die ganze Bibel durchzieht, dass er sagt, hey, 90% darfst du behalten, 10% investier zurück. Und für uns klingt es, als ob das sowas von schwer und hart wäre. 90% darf ich behalten, 10% möchte er, dass ich zurückgebe. Und das ist in meiner Studentenzeit, als am Ende des Geldes immer noch so ein bisschen Monat übrig war, Studenten kennen das, da bin ich zum Glauben gekommen, so mit Mitte 20 ungefähr. Und ich habe dann dieses Zehntenprinzip irgendwie mal gehört, aber das hat mir Angst gemacht. Weil am Ende des Geldes war immer irgendwie noch ein bisschen Monat übrig. Und ich habe mir gedacht, wie soll das funktionieren, wenn ich es doch schon jetzt fast nicht hinkriege, irgendwie über die Runden zu kommen. Wenn ich jetzt noch 10% abgebe, rechnen kann ich. Das kann nicht funktionieren. Und irgendwie habe ich da eine Weile mit mir rumgekämpft. Und irgendwann habe ich gedacht, na komm, jetzt probierst du es mal aus. Sei einfach da mal gehorsam. Es war jetzt nicht die ganz große innere Überzeugung, dass das funktioniert. Aber ich habe einfach dann so in der Bibel gelesen, da steht dann irgendwo, Mensch, prüft mich doch, ob ich nicht den Himmelstor aufmache und euch Segen herabfließen lasse. Und ich habe gedacht, komm, teste Gott doch mal an. Und ich habe dann diese 10% überwiesen an meine Gemeinde, wo ich hingegangen bin. Und weg waren sie. Kein spontanes Wunder, keiner, der kommt und klingelt und sagt, bitteschön, da kriegst du es wieder zurück. Aber irgendwie auf der Hochschule kam dann plötzlich ein Professor auf mich zu und fragte mich, ob ich mich nicht ein bisschen um die Erstsemester kümmern könnte. Und ich denke, ja, komm, bin ja eh da, kann ich ja machen. Und dann hat er mir gesagt, ja, das wird auch bezahlt. Ich habe gesagt, oh, bezahlt ist nicht schlecht. Und habe dann bezahlte Vorlesungen gehabt. Das heißt Vorlesungen, wo ich eh hin musste. Und die wurde mir dann noch bezahlt. Fand ich schon interessant. Und als ich am Ende des Jahres mal zusammengezählt habe, wie viel Geld da zusammenkam, da war es, oh Wunder, ziemlich exakt der Betrag, den ich in diesem Jahr als meinen Zehnten an die Gemeinde überwiesen habe. Das hat mich stark ermutigt. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wo ich gedacht habe, okay, da scheint was dran zu sein. Irgendwie scheint Gott das doch zu segnen, wenn man da nach seinen Prinzipien irgendwie das macht und das gestaltet. Und ich habe mich auch gefragt, Mensch, an was können wir Hingabe sonst noch erkennen? An der Zeit, die ich investiere für ihn, an den Dienst, den ich mache, an der Liebe, an der Freundlichkeit, die ich anderen entgegenbringe. Natürlich. Aber ich habe bemerkt, das machen viele. Ich habe ein fantastisches Kollegium bei mir und da sind ganz viele tolle Leute, die sich ehrenamtlich hier engagieren und dort engagieren. Der eine hilft Flüchtlingen, der andere macht das und jenes. Die sind fast alle irgendwo aktiv und tun ihr Herz einbringen in eine Sache, die ihnen wichtig ist. Also da unterscheiden wir uns nicht unbedingt so wahnsinnig von anderen Leuten, die irgendwie für eine Sache ihr Bestes geben. Ich habe auch bei mir am Anglerverein, ich bin Angler und dann bin ich im Anglerverein, das sind unheimlich viele, die Samstag für Samstag dahin gehen und irgendwas basteln, machen und tun und aufräumen, in Ordnung bringen. Aber eine Sache habe ich gemerkt, wenn in der Mitgliederversammlung eine Beitragserhöhung angekündigt wird, da ist der Protest groß. Wenn du sagst, wir müssen ein paar mehr Arbeitsstunden leisten, dann sage ich, ja klar, machen wir und so weiter. Aber sobald da kommt, es kostet dich mehr, da kommt immer ein Sturm der Entrüstung. Irgendwie scheint Jesus recht zu haben, die Hingabe zeigt sich auch hier im Finanziellen. Und ja, da ist meine Frage immer wieder, hey Alex, was ist mir meine Hingabe wert? Und ich habe mal eine kleine Anekdote gehört, der Kassierer einer Gemeinde redet so mit jemand, der gerade einen neuen Job angefangen hat und ist begeistert, sagt, Mensch, so ein toller Job und hey, ich habe jetzt Verantwortung über so viele Bereiche dazu bekommen und klar, ich muss jetzt da viel mehr arbeiten, aber es lohnt sich auch richtig. Und der Kassierer sagt so zu ihm, also ich weiß nicht, also ich würde für das schmale Gehalt, würde ich nicht arbeiten. Dann sagt er, was, wie, schmales Gehalt? Weiß ja gar nicht, was ich verdiene. Ja doch, ich kann was ausrechnen, weil ich sehe da einen Zehnten auf dem Konto und dann kann ich ausrechnen, wie viel. Und dann, manchmal kommt das nicht ganz zusammen, das, was der Zehnte und Gehalt, ist nicht immer so das deckungsgleich. Was hält uns eigentlich ab, Das Erste, was uns abhält, das ist unsere Selbstsucht. Und da findet man ein schönes Beispiel im 5. Mose. Jetzt kommt endlich mal eine Bibelstelle nochmal. Seid nicht hartherzig gegenüber den armen Israeliten, die mit euch in dem Land leben, das der Herr, euer Gott, euch schenkt. Sie sind doch eure Nachbarn und Landsleute und verschließt euch nicht vor ihrer Not. Stattdessen seid großzügig und leiht ihnen, so viel sie brauchen, auch wenn das 7. Jahr nahe ist. Ich erkläre gleich, was das heißt. Denkt dann nicht, was ich jetzt verleihe, bekomme ich nicht mehr zurück. Seid nicht geizig, verweigert den Armen aus eurem Volk nicht die nötige Hilfe, sonst werden sie zum Herrn um Hilfe rufen und ihr macht euch schuldig. In Israel gab es ein System, wenn du deine Schulden nicht bezahlen konntest, dann konntest du dich als Sklave bei deinem Schuldiger anbieten. Und wenn er das angenommen hat, dann hast du deine Schulden dort abarbeiten können. Und es gab ein Jahr, jedes 7. Jahr, da mussten alle Sklaven und alle Schulden erlassen werden und freigelassen werden. Und jetzt gab es einige, die haben sich gedacht, okay, ich leihe im 1. Jahr, im 2. Jahr verleihe ich auch noch was, im 3. vielleicht auch noch, aber dann, wenn es zum 7. Jahr hingeht, da leihe ich kein Geld mehr her, weil ich kriege es nicht mehr zurück. Die haben also beim Geldverleihen dabei gedacht, was habe ich davon? Was kommt da wieder zurück? Und haben dieses, ich krieg's nicht mehr zurück, als Vorwand genommen, nee, dann leihe ich auch nichts mehr. Und da hat Gott gesagt, nee, das ist nicht in Ordnung. Das sollt ihr nicht tun. Ihr sollt gern geben, ohne Hintergedanken, ohne selbstsüchtig zu denken, hey, was kommt denn wieder zurück? Also wenn du mit der Motivation gibst, wenn ich gebe, dann segnet mich Gott. Wenn das deine Grundmotivation ist, ach, das ist schwierig. Das ist schwierig. Weil wenn es dann nicht so zurückkommt, wie du dir es vorstellst, dann wirst du enttäuscht. Also wenn du gibst, dann gib aus Dankbarkeit, gib, weil du Lust hast, was zu bewegen, gib, weil du einfach sehen willst, dass das Reich Gottes nach vorne kommt. Aber probier diese Hintergedanken auszuschalten, dass irgendwie du einen Mechanismus freisetzt, auch wenn es im Geistlichen so ist. Ja? Jesus sagt ja, wenn ihr gebt, dann wird euch gegeben. Das können wir auch nicht ausblenden, aber das darf nicht die Motivation sein. Okay, was noch uns abhalten kann, das ist die Enttäuschung. Enttäuschung im Sinne von, hey, du hast mal was Gutes gemacht, du hast was gegeben, du hast was investiert und irgendwie ist damit nicht gut umgegangen worden oder es kam Undankbarkeit zurück und das hält uns manchmal ab, wieder was Gutes zu tun. Ja, ich habe das mehrfach erlebt, dass Dinge, die ich mit meiner Frau zusammen investiert habe, dass es nicht so zurückkam, wie wir uns das gewünscht hätten. Es wurde nicht so angenommen oder nicht so, wie soll ich sagen, ja, es war nicht so, wie man sich das eigentlich gewünscht hat. Ich habe einmal zum Beispiel haben wir einer Frau geholfen und die hat mehrere Monate bei uns zu Hause gewohnt und ja, x Arztgänge und tausenderlei Sachen. Und hinterher hat sie das Ganze irgendwie verändert und verwandelt, sodass plötzlich die Beziehung ja, nicht mehr so da war wie vorher. Und du hast es investiert und es kam nicht so zurück. Also wenn du investierst, wenn du was ins Reich Gottes gibst, dann schau, dass nicht die Hintergedanken irgendwie ja, so eine Projektion, was denn jetzt passieren müsste, damit da sind. Wir haben es aber auch andersrum erlebt, dass wir, da war eine Frau, die hat sich so im Okkultismus verstrickt gehabt und konnte nicht mehr in ihre Wohnung rein, weil da waren alles so düstere Figuren und sie hat sich nicht mehr reingetraut und ja, hat ein paar Tage bei uns mit ihrer Tochter gelebt, ist dann irgendwann ins Ausland gegangen und kam zurück und war total, ist auf uns zu und das war so toll, dass sie uns damals geholfen hat. Für uns war es keine große Sache. Und die hat unsere Kinder beschenkt und das war eine Sache, damit hast du gar nicht gerechnet. Das war völlig überraschend, dass sowas passiert. Und das sind dann die schönsten Geschenke. Und Gott möchte solche Störungen heilen. Er möchte, dass wir, wenn wir geben, nicht mit Hintergedanken und nicht aus Enttäuschung zurückhalten. Und auch wenn du irgendwo investierst und du hast Angst, dass mit dem Geld vielleicht irgendwas getan wird, wo du nicht so richtig dahinter stehen kannst. Oder es wird vielleicht in Sachen investiert, die nicht so geistlich sind. Da wird mit deinem Geld vielleicht Öl für die Heizung gekauft oder es wird ein neuer Computer gekauft oder eine Leasingrate für einen Drucker. Was nicht so cool klingt, was nicht so geistlich klingt. Und es gehört trotzdem mit dazu. Also wenn du investierst in das Reich Gottes, mach dich frei davon, irgendwie Erwartungen zu haben, was mit diesem Geld passieren sollte. Sondern hab den Fokus, dass du es nicht einer Gemeinde gibst, nicht einer, sondern du gibst es Gott. Und das Dritte, was uns abhält, das ist der Unglaube. Uns fällt es wahnsinnig schwer, uns vorzustellen, dass Gott uns versorgt. Das nicken wir so ab im Gottesdienst. Aber sobald es irgendwie darum geht, Risiken einzugehen, wo wir an einer Stelle sind, wo wir sagen, hey, oh, jetzt wird es wirklich eng. Jetzt rein rechnerisch funktioniert das eigentlich nicht mehr. Dann fällt es uns wahnsinnig schwer zu sagen, okay, Herr, und ich glaube trotzdem, dass du noch was dazu legen kannst. Es ist so eine Skepsis innerlich. Wir vertrauen, dass Gott hier segnet und da segnet und ihn ja sowieso. Aber wenn es um uns geht, haben wir irgendwie so eine Grundangst, irgendwie kommt Gott da zu spät. All die anderen, da funktioniert es. Es gibt übrigens keinen Zeitpunkt, der besser wäre, heute diese Prinzipien anzuwenden. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt wie heute. Wenn du es morgen machst oder dann, wenn sich eine Situation ändert, wenn du endlich dein erstes Geld verdienst, wenn du endlich deine erste Wohnung eingerichtet hast, wenn du endlich verheiratet bist und alles zusammen hast, vergiss es, das funktioniert nicht. Wenn du diese Prinzipien anwenden willst, dann ist heute der richtige Zeitpunkt. Nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht nächstes Jahr. Weil wir sind Meister da drin, das irgendwie rauszuschieben auf die lange Bank. Ich entdecke das bei mir jedes Jahr, wenn irgendwie so eine Gehaltserhöhung kommt, sage ich, oh Moment, ich muss meinen Zehnten wieder anpassen. Ach, und das schiebt sich so. Ein Monat, nächsten Monat, ja. Nochmal, passt auch gerade nicht, ja. Und dann schiebst du es so raus, diese Entscheidung. Als ob das eine große Sache wäre. Aber da merkt man doch innerlich, dass es uns schwerfällt. Also mir geht es so, vielleicht dem einen oder anderen auch so. Also dieser Unglaube, der einfach da ist, wir trauen Gott nicht zu, dass er uns übernatürlich versorgt, der ist permanent irgendwie anwesend und macht es uns schwer, immer wieder diese Schritte zu tun. Aber Gottes Seite ist eine ganz andere. Sein Herzschlag ist Großzügigkeit und Dankbarkeit, und das sehen wir in der Folgegeschichte vom 5. Mose. Da könnt ihr lesen, wenn israelitische Männer oder Frauen sich wegen ihrer Armut als Sklaven an euch verkaufen, sollen sie 6 Jahre lang für euch arbeiten. Im 7. müsst ihr sie wieder freilassen. Und dann kommt's. Eigentlich sollte man jetzt glauben, ja, die haben es ja nicht anders verdient. Die haben Schulden gemacht, haben nicht aufgepasst, jetzt haben sie als Sklaven sich da verkauft, und jetzt können sie wieder gehen. Nee, Gott sagt es anders. Er sagt, lasst sie da nicht mit leeren Händen gehen. Gebt ihnen reichlich von dem mit, was der Herr euch geschenkt hat. Wichtiger Punkt, reichlich, sagt Gott. Nicht gerade ein paar Almosen, nicht gerade ein bisschen was übrig, sondern gebt ihnen reichlich mit. Und jetzt ist dies die geistliche Sichtweise, von der ich vorhin gesprochen habe. Mit was der Herr euch geschenkt hat. Natürlich haben die hart gearbeitet für die Schafe, die Ziegen, Getreide und Wein. Aber die geistliche Sicht ist, der Herr hat es geschenkt. und davon reichlich zu geben. Das ist das Herz Gottes. So ist er. Und er denkt daran, dass ihr auch einmal Sklaven in Ägypten wart und der Herr euch von dort erlöst hat. Und deswegen gebe ich euch heute diese Anweisung. Vielleicht aber will der Sklave bei dir bleiben, weil er an dir und deiner Familie hängt und es ihm gut geht. Dann nimm ein spitzes Werkzeug, jetzt wird's blutig, bohre ihm damit einen Türpfosten, am Türpfosten deines Hauses ein Loch in sein Ohrläppchen. Von nun an muss der Sklave auf Lebenszeit bei dir bleiben. Interessant, steht das bei euch auch? Nee, steht nicht mehr. Okay, das ist mein Zusatz. Kennt ihr diese neue Mode? Diese Tunnels? Ja, da kommt es anscheinend her, oder? Ich habe gedacht, wo ich das gelesen habe, habe ich das irgendwie so vor Augen gehabt. Alles Sklaven, alles ehemalige Versklavte. Aber ich finde es toll. Ist Gott nicht großzügig? Das sind Leute, die haben echt ihr Leben in den Mist geritten, als Sklaven geendet. Und er geht her und sagt, so, wenn ihr das, dann gebt denen mal reichlich was mit. Gebt denen mal richtig was mit, dass es ihnen gut geht. Das ist das Herz unseres Gottes. Der gibt uns reichlich und die Israeliten waren immer dann gesegnet, wenn sie diese Prinzipien gelebt haben. Immer dann, wenn sie das getan haben, dann ging es ihnen gut. Und das wünsche ich jedem von euch. Vielleicht ist der ein oder andere heute hier und hat Lust auf so ein Abenteuer. Hat Lust, so richtig mal was zu riskieren im Glauben. Richtig mal was zu auszuprobieren. Richtig mal zu sehen, und die Musik kann schon nach vorne kommen, hey, funktioniert das wirklich? Ja, man hört immer diese Storys irgendwie von so Glaubenshelden. Und im Studium habe ich mir mal Geld zur Seite gelegt und am Ende des Studiums wollte ich so einen richtig schönen, fetten Urlaub machen. Und wie es da manchmal so ist, kommt irgendeine Situation, wo das Geld gebraucht wird. Ja, da war irgendwie, ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war, aber es war irgendeine Not in der Gemeinde, wo das gebraucht wurde. Und ich habe dann gedacht, naja, komm, hey, naja, Urlaub, schöne Sache, aber da ist es wichtiger jetzt. Habe das Geld investiert und Urlaub innerlich schon abgehakt. Dann kam einer auf mich zu und sagte, du, wir gehen nächsten Monat gehen wir für einen Monat nach Norwegen. Wir würden dich gern mitnehmen. Sag ich, ja, ist schön, Norwegen wär gut. Aber Geld habe ich keins. Sagt er, ja, mach dir keine Sorgen, ich zahle das. Kannst mitkommen. Und ich wünsche mir, dass wir Lust haben, auch sowas zu erleben. Das soll nicht unsere Motivation sein. Leute, versteht mich richtig. Unsere Motivation ist die Dankbarkeit für den, der alles für uns hingegeben hat. Aber ich will euch einladen heute, dass wir da mutig sind, einen Schritt weitergehen und ja, Gott da auch testen.